Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Zitat: Nachdem das Interesse an barocker Orgelmusik schon längst wieder erwacht und erstarkt war, wurde zu Anfang unseres Jahrhunderts auch der Ruf laut nach einer für diese Musik geeigneten Orgel. Diese Bestrebungen werden heute Orgelbewegung genannt. Sie fing an mit Albert Schweitzers Schrift über deutsche und französische Orgelbaukunst, erschienen in Leipzig 1906. Zitat Ende. So leitete Bernhard Billiter seinen Bericht über Hans-Heinrich Eggebrechts mündliche und schriftliche Äußerungen zur Orgelbewegung im Jahr 1967 ein. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Februar 2012 publizierte Rede wurde von Professor Dr. Hans-Heinrich Eggebrecht zum Thema Die Orgelbewegung am 24. Juli 1967 als Eröffnungsvortrag der Internationalen Orgeltagung Freiburg III, zugleich das 15. Orgeltreffen der Gesellschaft der Orgelfreunde, gehalten. Dieser Tagung gingen in größeren Abständen zwei weitere Orgelkonferenzen voran. Die Tagung für deutsche Orgelkunst von 1926, Freiburg I, und die Tagung für deutsche Orgelkunst von 1938, Freiburg II. Mit Freiburg III kehrte die Gesellschaft der Orgelfreunde 1967 in die südbadische Orgellandschaft zurück, insbesondere da der Oberrhein als traditionelle Heimat der Orgelkunst auch mit dem Orgelland Elsass, wofür die Orgelbauerfamilien Kalline und Silbermann stehen, eng verbunden ist.
Frage herantritt und daran zeigen muss, ob zunächst gewollt, und zwar absichtlich etwas umständlich. Es ergibt sich aus dem Lehrer-Schüler-Verhältnis und aus der Tradition eines Lehrstuhls, dass unsere Freiburger Arbeit weithin gekennzeichnet ist durch die Fortführung des Lebenswerkes Goethes. Dies betrifft nicht nur die Art des musikwissenschaftlichen Fragens und Antwortens und nicht nur konkret, zum Beispiel in Verbindung mit der Mainzer Akademie, die Fortführung der begriffsgeschichtlichen Forschung im Rahmen des Hamburger Buches der musikalischen Terminologie, die Arbeit an der Stiftung Musikwissenschaft und an dem Ihnen alle bekannten Riemann Musiklexikon und nicht nur zum Beispiel auf die musikgeschichtliche Ausbildung der Schulmusikstudierenden, sondern auch das um die Pretorius-Orgel zentrierte orgelpraktische Interesse und die orgelwissenschaftliche Forschung, der dank einer großzügigen Stiftung in Freiburg neue Möglichkeiten eröffnet wurde. Doch indem dies alles so ist, und obwohl es wohl niemanden gibt, der Goethes Werk besser kennt, mehr anerkennt und intensiver fortzuführen bestrebt ist, als wir, seine Schüler und Enkelschüler hier in Freiburg, verstehen wir unsere orgelpraktische und orgelwissenschaftliche Arbeit nicht mehr im Zeichen der Orgelbewegung. Wir sind der Überzeugung, dass dieser Begriff der Vergangenheit, der Geschichte angehört. In einer bestimmten geschichtlichen Lage hat die Orgelbewegung Entscheidendes geleistet. Ohne ihre Gedanken und Entdeckungen sind die Errungenschaften des heutigen Orgelbaus und Spiels nicht denkbar. Doch in der verwandelten Lage der Gegenwart gilt dieser Begriff nicht mehr. Und zwar nicht nur deshalb, weil er die Art und die Problematik der Orgel heute nicht mehr zu erfassen imstande ist, sondern auch in dem Sinne, dass der Inhalt dieses Begriffs der heutigen Situation hemmend entgegenzustehen vermag und ihr zum Teil werden muss. Dies ist es wohl, was der heutigen orgelpraktischen Welt weithin so schwer zu verstehen lässt. Dass etwas, das noch vor kurzem gegolten hat, nun nicht mehr gilt und dass etwas Gutem und Wertvollem ein hemmendes und peinliches werden kann. Ich will es zu erklären versuchen. Dazu ist es notwendig, den Begriff Orgelbewegung zu definieren und inhaltlich aufzuschlüsseln. Um aber die Inhalte des Begriffs erkennen und beurteilen zu können, ist es erforderlich, die geschichtlichen Bedingungen seines Entstehens und Geltens zur Sprache zu bringen. Meine Erfahrung wird folgendes sein. Ich werde die Merkmale des Begriffs der Bewegung zu benennen und zu erklären versuchen, bezogen auf das Wort, geschöpft aus der Geschichte. Mit der Wesensbestimmung der Bewegung werde ich konkret die Orgelbewegung in Beziehung setzen. Und die bestimmten Merkmale der Orgelbewegung werde ich durch Goethes schaffen, veranschaulichen. Dabei wollen wir versuchen, jede unserer Feststellungen über die Orgelbewegung mit der Gegenwart zu vergleichen und am Ende zusammenfassend die Frage zu beantworten, was heute an die Stelle der im Begriff der Orgelbewegung geschlossenen Inhalte getreten ist. Das Wort Bewegung benennt als fixiertes Begriffswort eine Erscheinung, die im musikalischen Bereich den Höhepunkt ihrer positiven geschichtlichen Bedeutung in den 1920er Jahren hat, in der Zeit etwa zwischen 1920 und 1933. Damals gab es im deutschen Musikleben viele Bewegungen, das Musizieren der Musikbewegung, die Volksmusikbewegung, Singbewegung, die Schützbewegung, die Orgelbewegung. Geschichtlich stellt es sich so dar, dass aus der Jugendbewegung zu Beginn der 1920er Jahre die Singbewegung hervorging, die sich in eigenen Zielsetzungen jedoch bald von der Jugendbewegung löste. Zu diesen Zielsetzungen der Singbewegung gehörte die Schützpflege, die eine Schützbewegung zur Folge hatte. Die Orgelbewegung ging mit ihren Ansätzen in der elsässischen Orgelreform aus den Kreisen der Organisten und Orgelbauer hervor. Sie empfinden seit Beginn der 1920er Jahre starke Impulse von der Musikwissenschaft und war auch nicht zuletzt durch den gemeinsamen Hintergrund der liturgischen Bewegung mit der Singbewegung eng verflochten. All diese musikalischen Bewegungen sind unter dem Oberbegriff einmal seit etwa 1923 zu datierenden deutschen Musikbewegung einer, wie wurde das Ganze, allgemeinen musikalischen Erneuerungsbewegung verstanden worden. Die deutsche Musikbewegung ist jedoch nur als Teilbewegung einer der verschiedensten Zweige der Bildung und Erziehung umfassenden pädagogischen Bewegung anzusehen, die seit den 1870er Jahren durchbrach, als eine Bewegung im allgemeinen Zusammenhang der mannigfaltigen kulturellen Bewegungen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Wie dies Hermann Kohl in seinem grundlegenden Buch über die pädagogische Bewegung in Deutschland dargestellt hat. In ihrer Kulturkritik mit der Überzeugung, dass die Kultur in einer Krise stehe, weil sie den Menschen über der Leistung vergessen habe und in dem Bestreben, das Menschentum gegenüber den Kulturmächten zu behaupten, rief jene mächtige pädagogische Bewegung als Volksbewegung unter anderem die Jugendbewegung hervor. Und als pädagogische Reformbewegung führte sie unter anderem zu einer vielverzweigten Kunsterziehungsbewegung. Die Musikbewegung gehört nach Hermann Kohls Darstellung zu jenen Bewegungen, die deutlich das Zusammenwachsen der Weichenstellen der Kunsterziehungsbewegung und der Jugendbewegung zeigen. So wie nun jene musikalischen Bewegungen, von denen wir hier zu sprechen haben, trotz ihrer unterschiedlichen Zielsetzung das Wort Bewegung gemeinsam haben, so haben sie auch gemeinsam, was diese Benennung besagt. Sie besagt, dass man angesichts einer Krisensituation und sie im Blick auf bestimmte Fragen gegen eine überkommene Wertsetzung protestiert und dabei erfüllt, bewegt ist von einer neuen Wertsetzung, auf die man sich besinnt, zu der man sich bekennt und die man verkündet, und dass man in solcher Bewegtheit sich zusammenfindet und zusammenschließt in Gilden, Kreisen und Gemeinden, um Kraft der Bewegtheit und starken Zusammenschluss das in Frage stehende von der überkommenen zu der neuen Wertsetzung hinzubewegen. Die definitorischen Merkmale des Begriffs Bewegung sind demnach die Entscheidung gegen etwas, der Protest. Die Entscheidung für etwas, die fixierte Wertsetzung und die Erhebung dieser Entscheidung zur Richtschnur für und zur Forderung an alle, der normative Anspruch. Wenn wir heute zu einer Erscheinung der Gegenwart Bewegung sagen, im Sinne und in der Tradition dieses stolzen und starken Begriffswortes der 1920er Jahre, so sprechen wir, ob wir es wollen oder nicht, ob es uns bewusst ist oder nicht, zugleich jene drei Merkmale mit aus: Protest, fixierte Wertsetzung, normativer Anspruch. Diese abstrakten Merkmale des Begriffs Bewegung veranschaulichen wir zunächst anhand der konkreten Merkmale der deutschen Musikbewegung, wie sie von einem ihrer verdientesten und klügsten Exponenten Anfang 1933 in Besinnung auf ihre ältesten und echten Aufgaben umschrieben wurde. Der Protest, das sind jetzt alles Zitate, errichtete sich vor allem in den Ungeist des 19. Jahrhunderts und seine Folgen, nämlich gegen die Verdorbenheit des Musiklebens, gegen den kapitalistisch-gesellschaftlichen Musikbetrieb, gegen die intellektualistische Vagantenexistenz der Komponisten. Die fixierte Wertsetzung, sie ist charakterisiert durch das Bekenntnis zum Alten und ursprünglich Echten und umschrieben durch die Begriffe dass eine Volkslied wie alte Musik, Gebrauchsmusik, Sachlichkeit, Handwerklichkeit, Pflege einer Musik, die mit Volk und Volkslied, Choral und Gemeinden noch eng verwachsen ist, Umgestaltung des Konzertwesens vom Grunde des Volkstums her. Der normative Anspruch erträgt sich am deutlichsten dort aus, wo gesagt werden konnte, ich zitiere, dass die deutsche Musikbewegung in ihrem Kampf um die Volksmusikpflege durch die Revolution von 1933 aus ihrer privaten Anstrengung auf verlorenen Posten befreit und hineingestellt wurde in die umfassende Volkstumarbeit des Staates selbst. In diesem Sinne sei die deutsche Musikbewegung durch den Vorstoß des Nationalsozialismus erst ganz zu sich selbst gekommen. Dieses Zitat, meine Damen und Herren, erspart es mir, selbst zu formulieren, was meines Erachtens im Zusammenhang einer Bestimmung des Begriffs Bewegung gesagt werden muss. Die 1933 zum Durchbruch gelangte sogenannte völkische Bewegung unterscheidet sich von den Bewegungen der 1920er Jahre nicht formal, sondern freilich, grundsätzlich inhaltlich, indem ihre fixierte Wertsetzung von Anfang an den Keim der Unmoral in sich trug und ihr normativer Anspruch den des Totalitarismus. Gleichwohl, auch wenn wir es nicht wissen und nicht wollen, charakterisieren wir eine Erscheinung der Gegenwart, die wir im Anschluss an die 20er Jahre Bewegung nennen, auch im Sinne der Gefahr, die im formalen Merkmal des normativen Anspruchs einer fixierten Wertsetzung schlummert. Doch kehren wir zurück zu den anderthalb Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg, unlöslich verbunden mit jenen drei definitorischen Merkmalen der Bewegung, dem Protest, der fixierten Wertsetzung und dem normativen Anspruch, sind drei weitere Bestimmungen, die sich auch ihrerseits gegenseitig bedingen. Diese drei weiteren Charakterisierungen einer Bewegung nenne ich die Bedingung der geschichtlichen Relevanz, die Leistungsfähigkeit und die Verschuldung. Zu einer Bewegung gehört eine bestimmt geartete geschichtliche Situation, die den Protest auslöst und rechtfertigt, eine neue Wertsetzung verlangt und ermöglicht und den normativen Anspruch erträgt. Eine solche Situation war auch musikgeschichtlich damals gegeben. Sie trat in Erscheinung, als der all jenen musikalischen Erneuerungsbewegungen gemeinsame Kampfruf gegen das 19. Jahrhundert und seine Folgen. Heute ist dieser Kampfruf verstummt. An seiner Stelle trafen gegenüber dem 19. Jahrhundert Liebe, Einsicht und forschendes Interesse. Und doch wissen wir, dass das 19. Jahrhundert zutiefst gekennzeichnet ist durch jene neue Art von Musik, die so anders ist als die vorhergehende, die Musik bis zur Klassik, dass sie die alte Musik nicht mehr ersetzt, wie es früher stets der Fall war, sondern dass von nun an, um die Musik zu besitzen, neue und alte Musik nebeneinander den Anspruch auf gegenwärtige Gültigkeit erhoben und erheben. Die praktische Wiederentdeckung der alten Musik, um sie neben die neue Musik zu stellen, als notwendige Ergänzung und als historisches Gedächtnis, dies war ein durch die Geschichte selbst formulierter Auftrag an die 1920er Jahre, der die musikalischen Bewegungen auslöste und ihnen geschichtliche Relevanz verlieh. Heute ist dieser Auftrag vollzogen und weithin abgeschlossen und eine Umkehrung der Wertungen ist spürbar geworden. Das 19. Jahrhundert wird aufgewertet als das Jahrhundert, das für die Musik des 20. Jahrhunderts die Voraussetzungen schuf. Und eine Anzweiflung der alten Musik wird kommen in Bezug auf den bedingungslosen Glauben an ihre Qualität und ihre Gültigkeit der Aussage heute. Wenn wir heute eine Erscheinung des gegenwärtigen Musiklebens Bewegung nennen, im Anschluss an Auftrag und Leistung der Bewegungen damals, so stellen wir sie in einem luftleeren Raum, denn wir bedenken und erblicken sie sub specie jener Voraussetzungen, die einst ihr geschichtliche Relevanz hatten, die aber heute nicht mehr bestehen. Von der geschichtlichen Situation, die einer Bewegung geschichtliche Relevanz verleiht, ergibt sich die in die Geschichte eingehende Leistung einer Bewegung, ihre Leistungsfähigkeit. Was durch die musikalischen Bewegungen der 1920er Jahre geleistet worden ist, braucht hier nicht aufgezählt zu werden. Es war insgesamt die Wiederbelebung der alten Musik, ihre Wiederentdeckung für die Praxis des Musiklebens in Verbindung mit praktischen Ausgaben, aufführungspraktischen und instrumentenbaulichen Versuchen und Ergebnissen und eine schöpferische Erneuerung der Musik und des Musiklebens im Geiste des Wiederentdeckens. Eine Bewegung erfüllt eine Mission, sie ist stark, sie weiß, was sie will, sie braucht nur das Ohr, um die geschichtliche Situation zu halten, wie es ihr sagt. Heute sind wir in einer solchen glücklichen Lage nicht. Unser Musikleben scheint voller Widersprüche zu sein, die schwer aufzulösen sind. Unsere Haltung ist dementsprechend fragend, suchend, kritisch, nüchtern, sachlich. Und der Effekt heutiger Leistung ist weniger greifbar. Dafür sind wir aber vielleicht weniger verschuldet. Denn eine Bewegung verschuldet, dass sie ihrer Wesensbestimmung gemäß eine Wertsetzung fixiert und verbindlich macht, bedeutet ja zugleich unabdingbar den Ausschluss anderer Wertsetzungen. Anderer Wertsetzungen. Die scheinbar unauflöslichen Widersprüche des heutigen Musiklebens sind nicht zuletzt eine Folge jener Verschuldung der Musikbewegung der 1920er Jahre. Die Verschuldung besteht in der Art und Weise, wie hier der Rückgriff auf das Alte erfolgt. Er erfolgt in der Form des Überspringens. Das Überspringen des 19. Jahrhunderts war jedoch gleichbedeutend mit der völligen Verkennung der geschichtlichen Voraussetzungen der Musik unseres Jahrhunderts und mit dem Heraufbeschwören einer von den musikalischen Erneuerungsbewegungen gänzlich unbewältigten Kluft zwischen der unmittelbar auf dem 19. Jahrhundert gewachsenen großen neuen Musik, etwa der Wiener Schule, und jener Musik, die ihr als das Alte und Gesunde entgegengesetzt wurde. Die bis heute in allen Zweigen der Musikerziehung des Musiklebens nachwirkende Verschuldung der deutschen Musikbewegung besteht in der Grobschlächtigkeit, mit der hier das Alte einer Gegenwart als Vorbild vorgezeichnet wurde, die als Ganzes in der Art dieses Vorzeichens nicht aufging. Ich habe, meine Damen und Herren, den Begriff der Bewegung durch drei Merkmale definiert: Protest, fixierte Wertsetzung und normativer Anspruch, und ich habe ihn durch drei weitere Bestimmungen charakterisiert: geschichtliche Relevanz, Leistungsfähigkeit und Verschuldung. Nun vergleichen wir mit dieser Wesensbestimmung der Bewegung konkret die Orgelbewegung. Dabei erkennen wir, dass die Orgelbewegung nur ein Teil jener deutschen Musikbewegung war, und dass sie nicht nur die definitorischen Merkmale der Bewegung mit den anderen musikalischen Bewegungen gemeinsam hat, sondern auch viele ihrer Inhalte, der Protest. Er richtete sich auch in der Orgelbewegung gegen das 19. Jahrhundert, speziell gegen den Verfall der Entartung des deutschen Orgelbaus in der Zeit ab etwa 1870, gegen die gefühlvolle, die singende Orgel, gegen das, wie Hans-Henning Dahlers geschrieben hat, brüllende Ungeheuer, das seine dickflüssigen Tonstufen kreischen und ächzen darin setzt. Insbesondere einerseits gegen die einförmige Fabrikorgel, die Serien- und auch typenmäßige Herstellung der Orgelteile, und gegen die Fortschrittsorgel, das heißt gegen die Orgel als technisierten Apparat fortschrittsgläubiger Erfinder. Doch vor allem und damit zusammenhängend richtet sich der Prozess gegen die Orchesterorgel, das heißt gegen die Bastardstil des Symphonieorchesters orientierte große Orgel mit ihrer betongrundtönigen Disposition, ihrer Ausrichtung am Streicherklang, ihren schallkräftigen Hochdruckregistern, ihren Säulenstimmen, ihren Crescendo- und Crescendo-Vorrichtungen, ihrer Menge an Koppeln, Kombinationen und sonstigen Spielhilfen. Dieser Protest gegen die Orgel des 19. Jahrhunderts hatte die gleiche geschichtliche Relevanz wie der Protest gegen die Musik des 19. Jahrhunderts. Denn die am symphonischen Orchesterklang orientierte Orgel, ob sie nun als solche gut oder schlecht gebaut und gelungen war, sie war gegenüber den alten Orgeln so anders, dass sie deren Bauprinzipien und Klangschönheit nicht mehr in sich einschloss und somit zusammen mit der alten Musik und aus dem gleichen Grunde auch die alte Orgel den Anspruch erhob, als gegenwärtig gültiges wiederentdeckt zu werden. Und diese Wiederentdeckung erfolgte offenbar notwendigerweise zunächst im Prozess einer Bewegung, die in kämpferischer Ablehnung der neuesten Errungenschaften eine neue Wertsetzung entgegen. Die fixierte Wertsetzung. Sie setzte die alte Orgel als den Maßstab. Man glaubt, den Orgelbau der Barockzeit wiederentdeckt zu haben, was die wahre Orgel, die Orgel ihrer Natur, ihrem Wesen nach ist und sein soll, genauso wie die Sinnbewegung in der alten Musik wiederzufinden glaubte, was Musik eigentlich ist und sein soll. Es kann nur einen wirklich vollendeten Orgeltypus geben, schrieb Albert Schweitzer 1906, und das ist die an Bach orientierte Orgel. Maßstab einer jeglichen Orgel, schrieb Albert Schweitzer, bester und alleiniger Maßstab ist die Bachsche Orgelmusik. Diese glorose These wurde später besonders durch Philipp Tholitz darin modifiziert, ich zitiere, dass wir das Wesen der Orgel nur in einer Mehrheit ihrer Geschichte Klangtypen besitzen und dass die Aufgabe bestehe, das vage, geschichtslose Ideal der Barockorgel in seiner hauptsächlichsten geschichtlichen Klangtypen aufzulösen. Gleichwohl wurde zwar nicht in der von Tholitz mit autorierten wissenschaftlichen Fragestellung nach den historischen Klangstudien, jedoch im Effekt damaliger Orgelbauwertungen die alte Orgel, die am stationären Klang, am polyphonen Satz, am komischen Musizieren und am Primat der Bläser orientierter Barockorgel zur Norm für die elementar naturhafte Linie der Prinzipien orgelbewegten Ausbaus. Mixturenaufbau, Stärkprinzip, Klanglegung nach bestimmten Grundsätzen, der Pfeifenventurierung, der Faktur, der Lage des Windows, der Intonation und so weiter. Die Orgelbewegung schrieb Tholitz 1943, sucht im Besonderen die eigenständige Orgelklangwelt durch Umkehr der singenden Orgel zum Startklanginstrument zu erneuern, in den selbstständigen Klangpunkten ihres werkmäßigen Aufbaus, ihrer Oktavpyramide aller Fußgrundlagen, ihrer leuchtenden Mixturen, ihrer plastischen Schnalle des Rohrwerks, der Doppelchörigkeit ihrer Registerordnung, der ganzen Reichhaltigkeit und Gegensätzlichkeit ihrer hellen, klaren, ungemischten Eigenfarben. Der normative Anspruch dieser an Barock orientierten Wertefixierung dokumentiert sich bereits 1909, indem unter Leitung von Albert Schweitzer anlässlich des Wiener Kongresses der Internationalen Musikgesellschaft ausgearbeitet internationale Regulativs für Orgelbau, in dem sich unter dem Motto Zurück zur alten Orgel die Verfasser, Zitat, zur alten, einfachen, tonschönen Orgel bekannten. Er führte der normative Anspruch bei der dritten Tagung für deutsche Orgelkunst in Freiberg in Sachsen 1927 zum organisatorischen Zusammenschluss der Orgelbewegung in der Bildung eines deutschen Orgelrats. Der normative Anspruch hatte dann 1928 auf der Berliner Tagung für Orgelbau die Abspaltung der Orgelbaumeister von der Orgelbewegung zur Folge und er ist noch heute weiterhin sichtbar in dem Glauben an den Segen des Regulierens und Vereinheitlichens und in der Problematik des Orgel-Sachverständigen Lebens. Was die Orgelbewegung aufgrund ihrer neuen Wertsetzung in der Erfüllung der Forderung einer bestimmten geschichtlichen Situation geleistet hat, war von größter Bedeutung und Tragweite. Es war die Wiederentdeckung einer mit Orgelbau und Orgelmusik des 19. Jahrhunderts zugeschütteten Wahrheit und Schönheit der Orgel und der in ihnen beschlossenen Prinzipien und Möglichkeiten, die den Orgelbau von Grund auf erneuerten. Heute ist die Schlacht entschieden, schrieb Albert Schweitzer 1927. Die Idee, der ich vor 20 Jahren den Weg bereitete, hat gesiegt. Doch zugleich gab es diese kämpferische Haltung, der normative Anspruch, der die Orgelbewegung verschulden ließ. Die Verschuldung, sie besteht in der grundsätzlichen Ablehnung der weiten, als romantisch, virtuos und unwahr verurteilten Orgelkunst des 19. Jahrhunderts und in der Zerstörung oder im Umbau sogenannter romantischer Orgel. Zunächst sogar einschließend der bereits auf der Hamburg-Lübecker Organistentagung 1925 offen ausgesprochenen Entscheidung gegen Reger und die von ihm geforderte Ordnung. Die Konsequenz der von Jahren 1925 in Hamburg vorgetragenen Thesen bedeutete, ich zitiere Heinrich, nicht weniger als die Verwerfung von 150 Jahren Ordnungsnatur und eine schroffe Absage an 150 Jahre Ordnungsbau. Man könnte einwenden, dass diese Verschuldung insofern gering sei, als die Orgel seit dem Stilwandel im 18. Jahrhundert nicht mehr im Mittelpunkt der konfessionsgeschichtlichen Entwicklung stand und es der Orgelmusik seitdem weitgehend an Qualität mangelt, sodass nicht viel verloren geht, wenn man sie ausstreicht. Die Verschuldung liegt jedoch in der kämpferischen Radikalität dieses Ausstreichens, die Kontinuität der Geschichte zerschneidet und so tut, als sei die Zeit, die den 20. Jahrhundert unmittelbar vorausging, das 17. und beginnende 18. Jahrhundert gewesen. In seltsamer Unlogik wurde die Einsicht in die eigenständige Gültigkeit der Klangstile und ihre Zuordnung zu den ihnen entsprechenden Orgeltypen positiv nur auf die alte Zeit, nicht aber ernstlich auch auf das 19. Jahrhundert angewandt. Während man im Blick auf die alte Zeit fasziniert erkannte, dass die Orgel stets Inbegriff und Abbild des neuen und eigenartigen Instrumentariums einer Zeit ist, vernachlässigte man die Frage, welches Instrumentarium der gegenwärtigen neuen Musik eine neue Orgel zu entsprechen hat. In der Verkennung dessen, was sich vor dem Hintergrund des 19. Jahrhunderts Kompositions- und Klanggeschichten seit dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts abspielte, begegnen sich alle Zweige der deutschen Musikbewegung. Die Verschuldung der Orgelbewegung bestand demnach vor allem in der grundsätzlich historisierenden Orientierung an der Vergangenheit der Barockorgel, eine historisierende Orientierung insofern, als sie im 19. Jahrhundert entstandene Spannung zwischen Geschichte und Gegenwart im begeisterten Glauben an die Autorität der Geschichte zugunsten der Vergangenheit entschied und die Frage des progressiven, an der neuen Musik sich orientierenden, an der neuen Musik provozierenden Orgelbaus erkümmern ließ. Es ist die Tragik der Orgelbewegung, dass sie, indem sie ihre Leistungen im Protest gegen das 19. Jahrhundert verbrachte, doch in ihrer Gegenwartskepsis und Verkennung in ihrer Geschichtsbegeisterung und Wiederentdeckung des Alten, in der Tiefen der Kluft zwischen Tradition und Modernität, zutiefst als eine Fortsetzung und extreme Steigerung eben dieses 19. Jahrhunderts zu verstehen. Aus all diesen Gründen ist es nicht möglich, den Bau der Orgelbewegung weiterhin zu kultivieren, indem man den aus historisierenden Zweifel entfernt, Gedanken an neue Zweige und Kriege. Protest, fixierte Wertsetzung und normativer Anspruch, die Kennzeichen jeder jener musikalischen Bewegung, sind die Wurzeln auf der Aufgewebung. Und historisierend, das heißt rückwärtsgewandt, im Sinne einer Bereicherung und doch zugleich auch Verkennung der Gegenwart, war nicht nur ein Hass, sondern der ganze Stand. Diese Einsicht bestätigt sich, wenn wir die Orgelbewegung in ihrer Verflochtenheit mit der liturgischen Bewegung betrachten. Der Ruf der Orgelbewegung ist zu Solis, zurück zum Klang der alten Barockorgel, zurück im Sinne produktiver Erweckung verschütteter, aber noch lebendiger historischer Mächte, war gleichbedeutend mit dem Ruf zurück zu der Orgel als Kultinstrument. So suchte die Orgelbewegung den Anschluss an die liturgische Bewegung, besonders an die musikalische Erneuerungsbewegung der evangelischen Kirche. Und sie fand diesen Anschluss durch die Freiberger Orgeltafel von 1927, bei der die liturgischen Fragen ein eigener Arbeitstag gewidmet war, mit einem Richtung weisenden Vortrag von Christoph Lagerholz über Orgel und Liturgie. Hier ging es um die Frage der Berechtigung der Orgel und Orgel im Gottesdienst und Kirchenraum. Und in der Antwort auf diese Rechtfertigungsfrage trafen sich liturgische Bewegung und Orgelbewegung in der beiden gemeinsamen Grundhaltung, nämlich in ihrem Jahrhunderte überspringende Brücke aufs Alte, das die Gegenwart bereichert und doch in dieser Gegenwart nicht aufhängt. Was Lagerholz damals als gottesdienstliche Rechtfertigung der Orgel zu sagen hatte, führte genauso wie bei der Orgelbewegung zum normativen Anspruch einer fixierten Wertsetzung. Wieso an der alten Kirchenmusik orientiert war, wie die Orgelbewegung an der alten Orgel. Die Orgel ist mit Lagerholz auch, ich zitiere, ein zur selbstständigen Ausführung gottesdienstlicher Funktion bewegtes Instrument nur, soweit es an den Kantus Firmus gebunden ist, das heißt ein Choral- und Kirchenlied als Verkündigung des Gottes Wortes. Erst wenn der Orgel ihre eigentliche Aufgabe der Dienst am Wort des Kantus Firmus am Orgelchoral zurückgegeben ist, wird eine neue Blüte der Orgelkunst, des Orgelbaues wie der Orgelkomposition, die kultische Ausprägung der Boden bereitet sein. Damit war eine Weiche gestellt und eine Richtung kennzeichnet durch die kritiklose Deutlichkeit an die Gegenwartsaussage alter Musik und Kompositionsmarke, einschließlich des alten Chorals und Gemeindeliedes, durch das Heraufbeschwören einer Flut von Neobarocken und Kantus-Firmus-Kompositionen, die ihr Dasein führen am Rande der Geschichte, durch die hoffnungslose Ungewöhnlichkeit jener Gegenwart, durch die neue Schau der Gottesdienste. Doch weder Kantus-Firmus-Gesinnung noch himmelsabwählende Musiker eine reale Lebenskraft bedeuten, solange das, was in diesen altertümlichen Begriffen an immerwährender Wahrheit geschlossen liegt, sich von der Gegenwart und auf sie hin völlig neu durchdacht und gesagt und verwirklicht wird. Das tragische innerhalb 1927 vollzogene Verbindung von Orgelbewegung und liturgischer Bewegung liegt darin geschlossen, dass im Namen Luthers geschah und doch Luthers grundsätzliche Ableitung gegen eine Normierung des Gottesdienstes zutiefst widersprach. Den Namen der evangelischen Kirchenmusik der Zeit des Klosters der Dach, die jedoch ganz im Gegensatz zur Doktrin von 1927 in Erfüllung der Gottesdienstauffassung Luthers von Generation zu Generation überhaupt über den Gottesdienststatus zu beziehen, die jeweils moderne, lebendige, große Kunst erinnert ist. Wir werden, meine Damen und Herren, einer uns gestellten besonderen Aufgabe gerecht und vertiefen unsere Einsicht in die Vergangenheit der Orgelbewegung, der gefragt, welche Rolle Solis in der Geschichte dieser Bewegung gespielt hat. Weithin gibt es Freiburger Vertonungsorgel vom Jahr 1921, jener erstmalige Versuch der klanglichen Rekonstruktion einer Barockorgel als der eigentliche Ausgangspunkt der neuen Orgelbewegung. Über die baulichen Daten dieser Orgel, der jetzigen Kulturorgel, werde ich verstanden in der Konzerterfindung sprechen. Und Bahnbrechen dürfte Solis Eröffnungsvortrag bei der vom 7. Jahr 1926 nach Freiburg einberufenen Tagung für deutsche Orgelkunst. Jeder Vortrag über die Wandlungen des Klangideals der Orgel im Lichte der Musikgeschichte und dem Grund seiner These von der zu erforschenden Textbewirkung wiederherzustellenden Entsprechung zwischen der Klangvorstellung der Konstruktionsart mit dem Instrumentarium einer Epoche entwickelten und wissenschaftlich begründeten, die K. Klangstilthese, die gleichbedeutend war mit der Forderung der klangstilgetreuen Wiedergabe jeder Musik. Kurz mit Turgesburg 1923, das Bayreuther Tagung 1926, seine ortwichtigen Forschungen und Veröffentlichungen zeugen für ihn selbst, was am Schluss seines Bayreuther Vortrags, der den fast 600 Tagungsteilnehmern zugeht, mit Verantwortlichkeit, vorwärtsweisende Mitarbeit, ein Schicksal der künftigen Baukunst. Dennoch verdanken wir, was die Petronius-Bauer von 1921 Neues in die Welt brachte, nicht einem Impuls zur Ordnung oder ihrer Vorgeschichte im engeren Sinne, sondern der Musikwissenschaft, der musikwissenschaftlichen Konzeption vorzuziehen, einer Konzeption der Wissenschaft, der Musikgeschichte als Geisteswissenschaft. Die Petronius-Orgel ist, wie Gohle betonte, aus einem Zitat besonderen musikwissenschaftlichen Problematik geboren, die diente, Zitat, den Forschungsprojekten, historischen Sezieren, Kollegium Musicum des Musikwissenschaftlichen Nahen Universität, und das Interesse, das sie alsbald erregte und das dann die Freiburger Tagung 1926 zur Folge hatte, kam für Gohle, Zitat, in ganz unerwarteter Weise. Die Petronius-Orgel entstand als ein klangliches Experiment zur Veranschaulichung des musikwissenschaftlich gewonnenen Grundsatzes, dass die Musik ihre je eigenartige, ihre Grundschreibung längste Schönheit nur auf den Instrumentaren oder Instrumenten zu erkennen liegt, das für das Einzige gedacht und geschrieben war. Und dies war für Gohle ein geisteswissenschaftliches Prinzip insofern, dass er die Musik verankert sah, nicht in der naturwissenschaftlich zu befragenden Natur des Klingenden, sondern in der geisteswissenschaftlich zu befragenden Geistigkeit des Menschen, des Volkes, der Zeit, also in einem individuellen und subjektiven, dessen Kunstschönes auch und besonders im Blick auf die klangliche Realisierung nur als ein jeweiliges, unersetzlich eigenartiges, originales zu erkunden und zu entdecken sei. Obgleich also Gohles Petronius-Orgel und Klangstilforschung ihren Ursprung und ihre primäre Geltung in einer spezifisch musikwissenschaftlichen Fragestellung hatten, so sollten und konnten sie doch sich besonders stark und unmittelbar auswirken auf die Gegenwart, auf die, wie Gohle es nannte, musikgeschichtliche Bewegung, in der wir mittendrin stehen. Denn Gohle erfüllte als Musikhistoriker bewusst und unbewusst den Anspruch einer durch die musikalischen Erneuerungsbewegungen gekennzeichneten Gegenwart, deren Musikwissenschaft Wilhelm Kandler rückschauend der deutschen Musikbewegung zuordnete, sofern die Musikwissenschaft damals nicht, laut Zitate, weiterhin in einem imaginären System der Wissenschaft sich ansiedelte und die neu gewonnenen Gebiete der alten Musik nicht in den allgemeinen Kraftstand antiquarischer Nivellierung rückte, sondern verstanden hatte, dass sie zum Musikleben ihrer Gegenwart gehört, dem sie dienen will, dem sie Musik als ihren Endzweck behauptet und den Sinn dieser Entscheidung, ihrer Gegenwart auszulegen und zu verkündigen. Die für Gohles Schaffen kennzeichnende Auswirkung seiner musikwissenschaftlichen Forschung auf Musikleben und Praxis der Gegenwart erklärt sich wesentlich daraus, dass Gohle als Musikhistoriker genau eben in diesem Sinne in hohem Maße existenziell engagiert war bei dem Anspruch der Gegenwart und sich in diesem Engagement zutiefst mit den Bewegungen der 1920er Jahre, so auch mit der Orgelbewegung, berührte und verband. Wenn Gohle musikgeschichtliche Erkenntnis insgesamt programmatisch bezogen wissen wollte, kommt auch das egal, auf die heute und für uns lebendige und blühende Idee von Musik und da doch in aller musikgeschichtlichen Erkenntnis ein Zukunftswille zur Umbildung und Verwandlung des Musiklebens und Musikschaffens beschlossen, wenn er einen bestimmten Begriff von Musik, Musik als das eigenständige musikalische Gefüge, dessen Schönheit in seiner Ordnung besteht und das als klingendes Abbild und Gleichnis über sich hinausweist, als Maßstab setzt, dem in voller Fraglosigkeit nur die alte Musik entspricht. Wenn er 1950 Kunstgehör Sebastian Bachs zu einer geistigen Wache, in dem uns auch erlebten Kampf um das Architektonische in der Musik erhob, wenn er 1935 den Kampf gegen das unwahre und blutungünstige deutsche Musikleben, der Schützenpflege ein lebendiges Bekenntnis erfüllt zu dem, was wahre deutsche und deutsche Musik ist, wenn in Vorlesungen und Veröffentlichungen die Musik des 19. und 20. Jahrhunderts nur insoweit behandelte, als sich hier ein unmittelbarer Traditionszusammenhang abzeichnete, die im 18. Jahrhundert von der deutschen Bewegung in der Musik ausging und über Schumann, Brahms und Reger bis in unsere Tage zu Bauchhundig reicht, wenn er nach dem 19. Jahrhundert erfolgte, epochalen Umsturz der Rangordnung der musikalischen Werte in der Orgelbewegung die Kräfte vereinklagt, die die Orgel, Zitat, zurückrufen aus der Zerstreutheit in die alte Heimat ihres Lebens, in ihre alte gestalthafte Klangstruktur, auf der Linie der Barockorgel mit den Mitteln der neubarocken Musik und des neubarocken Musizierens der Gegenwart, so erkennen wir aus all dem eine Konzeption und Durchführung wissenschaftlicher Arbeit, entsprechend einer bestimmten Gegenwartslage, einer geschichtlichen Situation, die auch in der Musikwissenschaft eine Bewegung auslöst und auch hier der kämpferischen Haltung und dem normativen Anspruch einer fixierten Wertschätzung Leistungskraft und geschichtliche Relevanz verdient. Aber der Geist treibt ruhelos vorwärts und schafft neue Lagen, schreibt Bullen 1918-19 in seiner Arbeit über Urin. Die Frage nach dem Verhältnis von Geschichte und Gegenwart hat Bullen für seine Zeit beantwortet wollen, nicht für uns, die wir von einer Orgelbewegung, so auch von einer Bewegung der Musikwissenschaft nicht mehr sprechen können. Um aufbauen zu können auf dem unverlierbar Belehrenden seiner Arbeit, gilt es zu erkennen, worin Bullen beim Entdecken dieses Unverlierbaren sich schuldig machen muss. In der Vernachlässigung der Musik nachbar und in der Identifizierung der Musik des 20. Jahrhunderts mit Kindernissen. Tiefer gesehen handelt es sich hierbei um Wiederentdeckung und Vorbildlichkeit eines alten Begriffs von Musik für das 20. Jahrhundert, um die eine Zeit lang höchst sinnvolle und notwendige, auf die Dauer jedoch nicht lebensfähige, direkte, über die letzten fast zwei Jahrhunderte in Decke tragende Verpflanzung des Musikbegriffs der Barockzeit auf die Gegenwart. Und während in diesem Begriff von Musik, geschlossene Wertsetzung, Bewährung und Bereicherung aussprache, offenbare zugleich jeder Prozess der direkten Verpflanzung seinen historisierenden Charakter, die man die Kluft vertiefte zwischen der als neobarock verstandenen Gegenwart und jener zukunftsstarken Moderne, die in diesem Verständnis nicht aufging. Meine Damen und Herren, viele der Vorträge auf Orgeltagen der letzten Jahrzehnte schlossen in einem Negulativ. Etwa in der Art, ich zitiere Marmorholz 1938, die Lage der Zukunft ist und bleibt die Schleimlage. Die Traktur der Zukunft ist und bleibt die mechanische Traktur. Es ist möglich, dass die Lage der Traktur und Schleimlage den Vorzug behalten. Doch indem dies geschieht, sollte es nicht mehr im Zeichen einer Bewegung geschehen, das heißt im Sinne von Protest, fixierter Wertsetzung und normativen Anspruch. Das Regulativ als Quintessenz dieses Vortrags heißt ganz einfach, kein Regulativ, sondern Unvoreingenommenheit, nüchterne Sachlichkeit, besondere Aufgeschlossenheit nach allen Seiten, Freiheit für das Neue und ganz Neue. Dies ist es, was wir an die Stelle des einst stolzen und starken Begriffs der Orgelbewegung heute setzen. Kein neues Schlagwort, nicht zum Beispiel progressiver Orgelbau oder die neue Orgel, sondern ganz schlicht die Orgel und die Gegenwart. Der Wahlkontext, die Orgel und die Gegenwart, erschöpft sich aber nicht in der Frage nach der Orgel als Instrument in seinen baulichen und klanglichen Eigenschaften, in Bezug auf Dispositionen, Findung, Bäuerung und Fahrwerte, Natur, Literaturen, Schwellwerke, Spielbild, Bedarfsfragen usw. Die Literatur und die Tagesberichte lehren uns, dass hier seit Jahrzehnten endlose Meinungsäußerungen gibt. Jede dieser Fragen wurde unzählige Male diskutiert und man hat zuweilen den Eindruck, als sei die Orgel beständig gleichsam aus derartigen Fragen zusammengesetzt worden. Der Irrtum besteht dabei in der Isolierung der Orgel als Baudenkproblem. Die Frage nach der Orgel der Gegenwart kann nicht beantwortet werden, ohne eine Interpretation, den andauernden Versuch einer intensiven Analyse der Gegenwart in Bezug auf die Orgel. Ich versuche dies zum Schluss meines Vortrags skizzenhaft anzudeuten, im Blick auf heute gültige Orgeln. Welche Orgeln heute gebaut werden sollten, mit dieser immer wieder gestellten fundamentalen Frage, gibt es meines Erachtens nur dann ein Weiterkommen, wenn neben den Bautechnischen zugleich auch ganz andere Fragen von Grund auf neu durchdacht werden. Das Leitbild der Wahrheit, der vollkommenen, der Natur dieses Instruments entsprechenden Worte, ist nämlich vielleicht genauso ein Spruchbild wie die Kompromiss- und die Universalformel Irrtümer sind. Die Klangstil-These, jede geschichtliche Musik braucht ihr eigenes Instrument, fühlt sie sich in ihren Konsequenzen, im Gedanken an die Orgel, nicht selbst ad absurdum. Das Idol der sogenannten Aufführungspraxis, die originalgetreue Ausführung alter Musik, ist das die einzige Wahrheit, die es gibt. Die alte Musik, welchen Wert hat sie heute? Die neue Musik, was ist das eigentlich? Ist sie im Blick auf den heutigen Orgelbau überhaupt schon einmal ernstlich gefragt worden? Die heutigen Komponisten, wo bleiben sie? Konzert und Publikum, Kirche und Gottesdienst, Liturgie und Gemeinde, Musik und der Kirche, in der Kirche, was ist das alles heute? Jedes für sich und alles zusammen in Bezug auf die Orgel. Versuchen wir uns die Notwendigkeit und die Art solcher Fragen zunächst am Typus jener Orgel klarzumachen, die man irreführend Denkmalorgel nennt. Zum Beispiel die Abschnittlerorgel in St. Jakob in Hamburg, der Andreas Seelmann-Orgel in Leversmünster, oder die jedenfalls in ihrem Kern dort erhaltene Dauerorgel in der Thomaskirche in Leipzig. Diese Orgeln sind in Wirklichkeit keine Denkmäler. Sie leben ja. Sie haben gegenwärtige Gültigkeit, nicht Erinnerungswert. Die alte, die, wenn auch mehr oder weniger veränderte, erweiterte, restaurierte, geschichtliche Originalorgel, hat neben den heute deutsch erworbenen Orgeln die gleiche Gültigkeit wie neben der neuen Musik die alte Musik, die aus alten Instrumenten ihrer originalen Schönheit und Wahrheit angenähert werden kann. Zugleich aber bedeutet die geschichtliche Originalorgel Verzicht, nicht nur weil die wirkliche Originalität in seltensten Fällen erhalten, sondern vor allem, weil sie nur für ein begrenztes Repertoire von Gültigkeit ist. Die Orgel, die Musik der Bachzeit, die Leversmünster-Bebermann-Orgel, die französische Orgel des 17. und 18. Jahrhunderts, die Sauerorgel, die Orgelkomposition der Eckerzeit. Im Blick auf den Typus der geschichtlichen Originalorgel können wir zwei Einsichten prinzipiell formulieren. Alte und neue Orgel haben doch heute nebeneinander Gültigkeit, nur wie heute noch alte und neue Musik nebeneinander praktiziert werden, da ja erst beide zusammen unseren Begriff von Musik ausmachen. Ferner, so wie die geschichtliche Originalorgel in ihrer Vollkommenheit Verzicht bedeutet, so jede Orgel. Es gibt in der Kunst die Vollkommenheit nicht im Sinne des einzig Wahren, sondern nur als die Erfüllung eines jeweils Gültigen. Die Orgel ist ihre Schönheit als Kunstwerk wie die Musik selbst. Die einzig wahre Orgel kann es so wenig geben, wie es die einzig wahre Musik gibt. Neben der geschichtlichen Originalorgel steht die nachgebaute alte Orgel, zum Beispiel der Todesorgel. Von ihr gilt das Gleiche. Sie sucht Vollkommenheit in der Erfüllung dessen, was zur Zeit des Michael Pretorius möglich war, und gewinnt ihre Schönheit in der Annäherung an die klangliche Originalgetreue Wiedergabe der heute neben der deutschen Musik gültigen frühbarocken Orgelkunst. Aber sie hat diese Schönheit und Gültigkeit nur deswegen, weil sie verzichtet. Vor allem aus folglicher mittelfröhlichen Stimmung verzichtet sie auf die Wiedergabe der Musik seit dem 17. Jahrhundert, also auch zum Beispiel auf die Orgelkonstruktion von Johann Sebastian Bach. Doch vor allem gibt es die heute neu zu erbauende Orgel, die Gegenwartsorgel. Sie steht vor dem bekannten Hauptproblem, dass einerseits in einem Raum gewöhnlich nur eine Orgel errichtet werden kann und dass andererseits alte und neue Orgelmusik auf diesem einen Instrument gespielt werden soll, vielleicht auch dazu in der neuen Musik die verschiedensten Richtungen in der Trauer suchen nach Leuten. Zur Lösung dieses Problems war man in baulicher Hinsicht auf die Gedanken der Kompromissorgel gekommen und hat mit Recht verworfen, eine Kompromissorgel ist so sinnlos wie die Absicht, aus 10 oder 100 Kompositionen eine Komposition zu machen. Noch immer wirksam jedoch ist der Gedanke der Universalorgel, die dieses Hauptproblem mit Blick auf die Repertoirefrage lösen soll. Und zwar in dem Sinne, dass man auf einer Orgel die gesamte Orgelliteratur möglichst stilgetreu wiedergeben kann. Der Anspruch auf klangstilistische Universalität scheint mir weitgehend noch immer als eine Grundvorstellung im Hintergrund heutigen Orgelbaus zu stehen und selbst doch noch wirksam zu sein, weil eine derartige Universalität bewusst in Frage gestellt und gegen sie vertraten wird. Die Idee der stilistisch universalen Orgel ist an der Klangstilthese orientiert, das heißt an der Forderung nach stilgetreuer Wiedergabe jedweder Musik. Eine Vereinigung von lauter Stilgetreuheit auf einem Instrument ist aber ein Widerspruch in sich selbst und genauso undurchführbar, wie es unmöglich ist, aus vielen geschichtlichen Originalitäten und künstlerischen Vollkommenheiten eine Originalität und Vollkommenheit entstehen zu lassen. Auch die Gegenwartsorgel muss verzichten, und zwar gerade auf das liegen, was man von ihr verlangen möchte, auf die sogenannte Stiltreue. Die Undurchführbarkeit der stilistischen Universalorgel, die als solche nur aus lauter Kompromissen bestehen kann, macht auch die Problematik der Klangstilthese aufmerksam, die zum Dogmatum die Irre führen und Unheil anrichten. Die Klangstilthese ist grundsätzlich neu zu bestimmen. Sie ist, wie mir scheint, damit zu ergänzen, dass neben der durch die sogenannte Aufführungspraxis kultivierten Annäherung an die originale Klangstatt auch die Uminterpretation der Musik in die Gegenwart, während zu betragen berechtigt ist, eine Art der Interpretation also, die sich in früheren Zeiten und noch bis ins 19. Jahrhundert selbstverständlich war, während sie heute neben der klangstilgetreuen Ausführung nur bewusst in Form eben der Uminterpretation zu erreichen ist. Eine solche bewusste klangliche Uminterpretation, nicht zu verwechseln mit Arrangement und Verarbeitung, sofern sie beide in die Tonsubstanz der Komposition eingreifen, gilt heute als unhistorisch. Und hat doch die höhere geschichtliche Wahrheit für sich, dass sie ein Werk in seinem Sinn der Gegenwart neu auslegt. Für die Art der Interpretation, die hier gemeint ist, hat zu Anfang dieses Jahrhunderts Anton Weber in seiner Interpretation des sechsstimmigen Richard Cars aus Bachs musikalischem Opfer, um, wie er schreibt, diese Musik endlich zugänglich zu machen, indem ich versuche darzustellen, wie ich sie empfinde, ein mit seiner Schönheit und zukunftsweisenden Möglichkeit ist hier doch einsames und weithin unverstandenes Beispiel gegeben. Es wird so vermutlich die Zeit kommen, und sie hat schon begonnen, in der mit Berechtigung und Notwendigkeit der klanglichen Transformation alter Musik in die Gegenwart genauso befreiend und faszinierend wiederentdeckt, wie man seit den 1920er Jahren stilgetreue Ausführung der Musik entdeckt hat. Mit der Forderung der Rechtung und Notwendigkeit der neuen Interpretation alter aller Musik, ihrer klanglichen Transformation auf ein in der Gegenwart von ihr her und für sie gebautes Instrument, stellt sich für den Orgelbau eine neue Aufgabe mit dem Mittelpunkt forschenden Interessen. Es gilt, neben dem innerbaulich-technischen, wissenschaftlichen und planungstechnischen Basisbaubaus und neben der Befragung heutiger Konstruktionsarten und Klangvorstellungen die Geschichte der Konstruktion neu zu befragen, vom Buxheimer Ordnung bis in unsere Zeit. Neu, nämlich nicht mit dem Ziel nicht der Annäherung der Orgel ans Spielechte, sondern umgekehrt zum Spielziel, der sich aus dem Werk, den geschichtlichen Konzessionsarten, anbietenden Möglichkeiten, die atlantischen Neudeutung in Richtung auf und durch das neue Instrument. Die Frage nach den Möglichkeiten und Graden der Undeutbarkeit von Musik ist durch die zwar weiterhin berechtigte und beglückende, in ihrem Alleinanspruch jedoch problematische und für die heute zu bauende Orgel widersinnige Klangstilszene völlig verkümmert. Die Orgel aber ist unter allen Instrumenten am geeignetsten. Ja, sie ist dazu gezwungen, die Alleinherrschaft der Klangstilszene und das unverlorene Nachfahren alter Orgeln zu machen, positiv zu überwinden und der musikalischen Vielfalt neue Wege zu weisen. Das neue Instrument, die Orgel der Gegenwart, steht wie in einem Koordinatensystem zwischen einerseits den Klangvorstellungen der Modernen, auf die sie in erster Linie zu hoffen hat und mögen sie noch so neuartig sein und extrem erscheinen, und andererseits der zu erforschenden und auszuprobierenden, sinnerhaltenden, sinnerneuernden Undeutbarkeit früherer Musik seitens der heutigen Klangvorstellungen. Eine Undeutbarkeit, die zu erforschen gilt, mit eben dem Einsatz von Wissenschaft und Ausprobieren, die es für die originalgetreue Wiedergabe gilt. Doch indem die Orgel von diesen beiden Koordinaten sich bestimmen lässt, von den heutigen Klangvorstellungen der Komponisten und von der sinnerhaltenden Undeutbarkeit alter Musik durch diese Klangvorstellung, ist sie es allein, die Orgel, die die Vollkommenheit erreichen kann, eine künstliche Vollkommenheit als Instrument, die auf die Koordinaten zurückwirkt. Vollkommenheit nicht, ganz und gar nicht, im Sinne stilistischer Vielseitigkeit, sondern Vollkommenheit im Sinne der Individualität, der Persönlichkeit des Instruments, des in sich stimmenden, des in sich geschlossenen vorgebauten Kunstwerks, das als solches die Komponisten von heute und morgen als Instrument ihrer Aussage wählen und das zugleich die Deutung der alten und aller Musik, die Neudeutung, die Umdeutung ins noch nie gehörte, vollbringt und rechtfertigt, die das selbst aufgrund der instrumentalen Vollkommenheit in die Geschichte einzugehen und ihr lebendig zu bleiben macht. So also wie dann einst eine Wissenschaft der Klangspiele und ihrer originalgetreuen Wiedergabe begründete, so schwebt mir eine Wissenschaft der Neudeutung, der Umdeutungsmöglichkeiten der alten Orgelmusik einschließlich Waffenträger in Richtung auf eine Orgel vor, die für die Gegenwart gebaut ist. Wie man diese Wissenschaft methodisch begründen kann, weiß ich noch nicht. Ich bin aber der Überzeugung, dass man sie begründen und durchführen muss und kann. Eine neue Orgelkonstruktion klingt dann so, wie sie klingen will, um neu zu sein, gegenwärtig gültig. Und eine alte Orgelkonstruktion klingt dann ganz anders klanglich als damals und bisher und doch überzeugend, neu, wunderbar, heute, gegenwärtig, als hätte man sie noch nie gehört. Und dieses Neue, das die konventionisch gemeinte Sinn bewahrt und ihn doch uns vergegenwärtigt, das vollbringt das neue Instrument, das auf diesen neuen Sinn hin angelegt ist, aufgrund einer Wissenschaft des klanglichen Umdeutens von Musik, das zugleich die Komponisten der Gegenwart als ihr Instrument anerkennen, das sie kompositorisch provoziert. Um dies zu erreichen, ist es notwendig zu experimentieren und dass ein Typus neben allen anderen Orgeln, die durchaus experimentelle Orgeln zu benennen ist, denn wie neben der in der Gegenwart zu erworbenen Orgel auf der einen Seite nach die alten Orgeln stehen, die geschichtlichen originale Orgeln und die nachgebauten alten Orgeln, zu denen die Orgel aus Tradition und Erfahrung eines Jahrtausends und die Orgel von Jahrhunderten sind, so sollte auf der anderen Seite die Gegenwartsorgel vielleicht ebenso bereichern den durchdachten Experiment vorgegeben wird. Durch die Betonungsordnung als bewusster Sonderfall des Vorgebaus für die allgemeine heutige Orgelpraxis in Kirche und Konzert ganz unbrauchbar ist, indem sie zugunsten ihrer Einstellung auf einen geschichtlichen Punkt auf alles andere verzichten, so auch sollte die instrumentelle Orgel nur der Verzicht auf alles andere zunächst nur auf einen Punkt gerichtet sein, auf die Kompositions- und Klangvorstellungen heutiger Komponisten. Um ausfindig zu machen, ob der Gedanke an das Experiment eine Chance hat, ist es notwendig, sich mit den führenden Komponisten der Gegenwart zu beraten. Und die Besprechungen zu tun haben in diesen Monaten begonnen. Es ist möglich, dass die Komponisten an die Orgel Forderungen stellen werden, die unerhört sind und die doch verwirklicht werden können. Und die, auch wenn sie im Experiment stecken bleiben sollten, dennoch auf die Orgel der Gegenwart fruchtbar sich auswirken. Die hier skizzierten Gedanken sind in den Möglichkeiten ihrer Verwirklichung jedoch noch mit anderen übergreifenden Fragen verbunden, die sich ständig mitzubedenken, die an Verantwortung es zu erkundigen. Hier handelt es sich vor allem um das Interesse der bedeutenden Komponisten an der Orgel heute und in Zukunft. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die neue Musik in ihren geschichtlich relevanten Ereignissen weiterhin jenseits eines gezwungenen Schallapparats ereignet. Es handelt sich auch darum, ob und wann die neue Musik aus einem Dasein beständig extremer Positionen zurückfindet auf den Boden der Wirklichkeit, indem sie es nicht mehr als unter ihrer Würde ansieht, auch als große neue Kunst konkrete Aufgaben zu erfüllen. Doch wichtiger handelt es nicht um die Stellung der Musik in der Gesellschaft, sondern auch um die Stellung der Kirche in der heutigen Welt. Und es ist nicht undenkbar, dass hier im Reich des klingenden und falsch verstandenen Musiker noch weiterhin das Leben behaupten kann. Es ist beides möglich, dass die Geschichte selbst der Orgel heute bereits unverwundbar den Platz zugewiesen hat, der ihr in unserer Zeit zukommt, und an dem sie ein scheinbar blühendes, in Wirklichkeit jedoch diagonales Dasein hat, am Rahmen der Geschichte, als ein Monstrum, das davon lebt, dass es beständig seine Vergangenheit aufbricht. Um dies herauszufinden, erscheint es notwendig, der Orgel und Orgelmusik eine neue Chance zu geben. Dies hat sie doch zur Voraussetzung, die Bereitschaft zu einer Art des Um- und Neudenkens, die in vielen Punkten radikal erscheinen muss, die nach allen Seiten in heftigsten Missverständnissen und Anfeindungen ausgesetzt werden müssen. Doch die Radikalität dieses Umdenkens ergibt sich aus einer ganz einfachen Überlegung. Es gilt die Wesensfrage, was ist das, nicht immer nur an die Orgel zu stellen, sondern auch an die Gegenwart. Nicht immer nur stolz zu fragen, was ist und will die Orgel, sondern vor allem zu fragen, was ist und will die Gegenwart. Denn wenn das Wesen der Orgel erkannt wird, gefährdet man sie in der Terrassendynamik und in ihrer Geeignetheit der Polyphonie. Und wenn die Gegenwart in ihrer künstlerischen Auslage weder das Werkprinzip noch die Terrassendynamik noch die Polyphonie gebrauchen kann, dann, und mag die Orgel noch so orgelgerecht schön klingen, gilt, was angesichts der Freiburger Todesorgel selbst ein Paul Hindemith über die Orgel in der Gegenwart gesagt hat: Tod, Gott Paragon.
Hans-Heinrich Eggebrecht wurde am 5. Januar 1919 in Dresden als Sohn des späteren Superintendenten des thüringischen Schleusingen, Siegfried Eggebrecht, geboren. Nach dem Besuch des humanistischen Gymnasiums in Schleusingen 1937 begann Eggebrecht das Studium der Musik und Germanistik mit dem Berufsziel Gymnasiales Lehramt an der Hochschule für Lehrerbildung im thüringischen Hirschberg, das er mit Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 unterbrach und erst im Wintersemester 1940/41 beurlaubt wurde, um in Berlin sein Studium zu beenden. Während des Zweiten Weltkrieges gehörte Eggebrecht zunächst zur Feldgendarmerie, später zur kämpfenden Truppe. Das Kriegsende erlebte er schwer verwundet. Ab 1945 nahm Eggebrecht sein Studium der Schulmusik und später Musikwissenschaft in Weimar, Berlin, Halle, München und Jena wieder auf. Nach seiner Promotion zum Dr. Phil im Jahr 1949 mit einer Schrift über Melchior Vulpius 1570 bis 1615 wurde er zunächst Assistent am Institut für Musikwissenschaft in Ost-Berlin bei Walter Vetter. 1951 holte ihn Willibald Gurlitt, 1889 bis 1963, der Begründer des Freiburger Musikwissenschaftlichen Seminars, nach Freiburg. Dort arbeitete er zunächst als Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften und Literatur zu Mainz am Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, war Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Lehrbeauftragter am Musikwissenschaftlichen Seminar. Der renommierte Gurlitt war aufgrund antisemitischer Anfeindungen gegen ihn zwischen 1937 und 1945 des Amtes enthoben, aus den Gremien ausgeschlossen und mit Publikationsverbot belegt worden. Mit Gurlitts Namen ist die Orgelbewegung, über die Eggebrecht 4 Jahre nach dem Tod seines Lehrers sprach, untrennbar verbunden. Im Freiburger Musikwissenschaftlichen Seminar ließ Gurlitt, der über Michael Praetorius promoviert hatte und sich in seinen Forschungen der älteren Musik widmete, nach den Informationen im Praetorius Organographia, erschienen 1609, im Jahr 1921 die sogenannte Praetorius-Orgel erbauen. Nach ihrer Zerstörung 1944 wurde sie 10 Jahre später in der Aula der Universität Freiburg wieder neu erbaut. Durch Gurlitts Renommee über die Grenzen Deutschlands hinaus erlangte auch die deutsche Musikwissenschaft nach dem Krieg wieder internationale Bekanntheit. Eggebrecht habilitierte sich 1954 bei dem wieder in sein Amt eingesetzten Gurlitt mit der aus seiner Tätigkeit für die Mainzer Akademie hervorgegangenen Arbeit »Studien zur musikalischen Terminologie«. Anschließend wurde er Privatdozent an der Universität Erlangen. 1956/57 folgte eine Lehrstuhlvertretung in Heidelberg. 1961 erhielt Eggebrecht den Ruf zurück nach Freiburg, wo er bis 1987 seinem Lehrer Gurlitt als Professor und Direktor des Musikwissenschaftlichen Seminars folgte. Einen Ruf nach Basel lehnte Eggebrecht 1967 ab. Er starb am 30. August 1999 in Freiburg im Breisgau. Eggebrecht gehörte zu denjenigen Musikwissenschaftlern, die mit zeitgenössischen Komponisten zusammenarbeiteten, wie mit Wolfgang Riem, der bei ihm studiert hatte, oder Karl-Heinz Stockhausen. Mit Karl Dahlhaus war er freundschaftlich verbunden. Seine Forschungen sind weit gespannt und können hier nur in kleiner Auswahl benannt werden. Besonders wichtig ist zweifellos das Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, das auf seinen Lehrer Gurlitt zurückgeht und ab 1972 erschien. Ferner arbeitete er über Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und die protestantische Kirchenmusik, die Wiener Klassik, Beethoven, Mahler und die Musik des 20. Jahrhunderts und natürlich über die Orgelmusik, wofür die hier publizierte Rede ein wichtiges Zeugnis darstellt. In seinem späten Hauptwerk »Musik im Abendland – Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart« 1991 erschienen in München, fließen seine reichen Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit der Musikgeschichte Europas zusammen. Schließlich war Eggebrecht Herausgeber wichtiger musikwissenschaftlicher Lexika, Periodika und Schriftenreihen. Mit seinen musikgeschichtlich und methodisch grundlegenden Arbeiten gehört Eggebrecht zu den bedeutendsten deutschen Musikwissenschaftlern des 20. Jahrhunderts. 1965 wurde Eggebrecht Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Literatur zu Mainz und 1966 Vorsitzender des Kuratoriums der Walker Stiftung für Orgelwissenschaftliche Forschung. Der hier als Podcast publizierte Vortrag Eggebrechts ist unter demselben Titel 1967 als erster Band der Veröffentlichungen der Walker Stiftung für Orgelwissenschaftliche Forschung erschienen. Text von Dr. Markus Schröter.